Radio Ochsenkopf. Treffpunkt.
Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Matthias Fischer. Wir haben jetzt eine schöne Stunde vor uns. Wir haben einen Studiogast aus dem Bereich der Musik. Wir stellen ihn gleich vor. Vorher machen wir noch ein bisschen Musik, nämlich von Reinhard May.
Bis es zu schlapp gewürzt und dein Rechner ist unrettbar abgestürzt. Dein Kanarienvogel lehnt es ab, für dich zu singen, und dein Hund liest deine Zeitung, statt sie dir zu bringen. Du kriegst deinen Ikea-Schrank nicht aufgestellt, kurz wenn die ganze Welt für dich zusammenfällt. Die Finger sind schon wund gewählt und keiner geht ran, dann ruf mich an. Ja, ich kann. Wenn du dich wirklich so graulst vor deinem Zahnarzttermin, dann täusche ich Karies vor und gehe für dich hin. Und hast du mit irgendeiner Behörde Ärger, ich mach für dich den dreifachen Behördenritt Berger. In der Brandung mache ich den Fels für dich, und ich krieg auch gern eins auf den Pelz für dich. Ich mach den Pizzabringdienst und ich kann den Döner machen. Ruf mich an, ja, ich kann. Wenn dein Schiffchen zu kentern droht, wenn Trübsal die Kombüse zu entern droht, funke mir ein SOS, schick mir eine SMS, ich rette dich aus jeder See- und Seelennot. Wenn du Besuch hast und der geht nicht nach Haus, komm mich im Schlafanzug vorbei und ekel ihn dir raus. Ich spring durch deinen Reifen und ich kann ihn dir wechseln, und ist dir ein Satz zu einfach, ich kann ihn dir drechseln, ich kann immer, und ich hab Nerven aus Stahl, bin auch bei Gegenwind 100% loyal. Und suchst du einen verlässlichen Kauten, dann ruf mich an. Dein Schiffchen zu kentern droht, wenn Trübsal die Kombüse zu entern droht, funke mir ein SOS, schick mir eine SMS, ich rette dich aus jeder See- und Seelennot. Wenn die dünne Zuversichtsschicht dich nicht trägt, wenn du glaubst, dass alles über dir zusammenschlägt, wenn sich alle guten Geister nach und nach verkrümeln und sogar die besten Freunde eigentümen, komm ich als Lawinenhund und für den Fall des Falls trage ich für dich ein Fässchen Trost um meinen Hals. Schlabber freudig über dein Gesicht und dann lehn dich an. Ja, ich kann. Wenn dein Schiffchen zu kentern droht, wenn Trübsal die Kombüse zu entern droht, funke mir ein SOS, schick mir eine SMS, ich rette dich aus jeder See- und Seelennot. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, ich geh immer ran. Ruf mich an. Ja, ich kann. Ruf mich an.
Musik von Reinhard May. Ich habe schon gesagt, wir haben heute einen Studiogast, Sandy Wolfram. Ich sage mal guten Abend.
Schönen guten Abend.
Erste Frage, fehlt momentan der Applaus?
Allerdings, der fehlt. Und nicht nur der Applaus, die Atmosphäre fehlt, das Publikum, die Menschen, die, ja, die damit zusammenhängenden Anstöße für mich, die Denkanstöße, die musikalischen Anstöße. Ich komme mir vor wie ein Vogel im Käfig. Ich habe Wasser, ich habe zu trinken, ich habe zu essen. Ich werde gehänselt, geliebt, aber ich kann nicht fliegen. Und das ist nicht schön und das muss ein Ende haben. Und ich werde auch einen Teufel tun, das Ganze jetzt als Herausforderung zu bezeichnen. Sondern ich sage es, wie es ist, das ist einfach ein unhaltbarer Zustand und es ist auch keine Herausforderung für mich, sondern das ist unerträglich. auf Dauer.
Wir kommen da nachher wahrscheinlich noch häufiger drauf, ja. Aber jetzt wollen wir erstmal dich ein bisschen vorstellen. Was bist du denn für ein Musiker? Liedermacher, Rocker?
Also Rocker bin ich bestimmt keiner, obwohl ich natürlich auch ganz gern mal rocke, aber ich bin kein Peter Maffay für Franken. Ich bin Liedermacher, ja. Ich mag den Namen Liedermacher nicht besonders, aber es beschreibt nun mal am allerbesten das, was ich tue oder was meine Zunft tut. Denn Lieder werden eigentlich nicht gemacht, sie werden gelebt, geliebt, gesungen, gespielt, gefühlt und komponiert und sie werden nicht gemacht. Aber es ist nun mal zu einer Musikbezeichnung geworden und wenn es dann eine sein muss, dann bin ich Liedermacher. Und überhaupt liebe ich Musik, handgemachte Musik, das darf auch ein richtig guter Rock'n'Roll sein oder Rock. Womit ich weniger anfangen kann, ist mit Musik, die am Lagerfeuer einfach nicht geht, weil sie Strom braucht.
Wie kommt man denn auf die Ideen für solche Lieder dann?
Das, ja, ich könnte jetzt diesen schönen Satz bringen, die werden mir vom Leben in die Feder diktiert. Aber das, ja, ich war als junger Mensch schon geneigt, immer mehr den Leuten zuzuhören, die was zu sagen hatten. Also ich war sehr früh Reinhard May-Fan, deswegen war das auch ein schöner Opener gerade für mich. Großes Vorbild für mich immer schon gewesen und ist er noch. Und Hannes Wader und solche Menschen haben mich viel mehr fasziniert als, was gab es denn? Na, Schlager sowieso nicht, aber auch diese Hitparaden-Geschichten wie Sweet und T-Rex und so, die weiß ich heute ganz gut zu schätzen. Aber damals, ich habe mich interessiert für Leute, die was zu sagen hatten und deswegen war das natürlich deutsch überwiegend. Und irgendwann kam halt der Gedanke zu sagen, das will ich auch machen.
Wie entsteht denn dann ein Lied oder eine CD? Es gibt ja Künstler, die sagen, ich habe eine CD fertig, dann mache ich 3 Monate Pause, dann gehe ich auf Tour und dann schreibe ich ein Jahr lang wieder die nächsten 20 Songs.
Ja.
Ist es bei dir ähnlich oder kommt es dann eher spontan? Du sammelst dann, bis eine CD voll ist? Oder?
Also ich bin eher der Sammler und so 3 Monate das, 3 Monate das, das ist genau dieses Korsett, das ich nicht wollte. Das war auch ein Antriebsfeder in meinem Leben. Ich wollte keinen 8-Stunden-Tag. Ich wollte freies Leben haben und vor allem nicht unbedingt einen Chef, der mir dann jeden Früh irgendwie schief in die Seite quatscht. Das war nicht mein Lebensentwurf, sondern eher das freie Leben, eher die Gitarre und dann Arm und ab. Deswegen bin ich auch als Straßenmusiker eigentlich, ich sag's mal, groß geworden. Aber ich bin ein Sammler, ich habe eine Idee im Kopf, die entsteht entweder aus etwas Wunderschönem, was mich bewegt oder etwas, was mich ärgert. Also alles, was mich bewegt, wird irgendwo früher oder später meistens ein Song. Das kann positiv sein, also dass mich was sehr freut oder sehr anrührt. Das kann negativ sein, dass ich auf irgendwas sauer bin und mir was sehr missfällt. Oder einfach auch mal richtig nur Spaß und Quatsch. Auch das gibt's natürlich. Ich habe ja einige Songs geschrieben, wo ich sage, die sind inhaltlich einfach nur lustig. Aber Philosophiepreis kriege ich dafür keinen.
Wenn ein Song fertig ist, gibt's dann so eine Art Zensur von Freunden, Familie oder?
Ja, unbedingt. Also es gibt, erstens mal gibt's meine Frau, ist mein größter Fan und aber auch gleichzeitig mein größter Kritiker. Sie ist die Erste, der ich was vorspiele in dem Moment, wo es dann überhaupt schon mal vorspielbar ist. Solange es nur Fetzen, sag ich mal, sind, so, dann spiele ich es außer mir selber überhaupt niemanden vor, weil es ja sehr oft auch im Papierkorb landet. Aber dann kommt meine Frau. Und wenn es diese schwere Hürde genommen hat, dann weiß ich, dass es irgendwie, dass was dran ist. Und dann gibt es gute Freunde und auch Freundinnen von mir, auch Kolleginnen und Kollegen, denen ich dann schon mal das vorspiele und sage, du, pass mal auf, sag mir mal ganz ehrlich deine Meinung. Weil man mit den eigenen Ohren wird man irgendwann schon betriebstaub. Das ist einfach Fakt. Ich brauche dann schon andere Meinungen. Konstruktive Kritik natürlich. Destruktive Kritik brauche ich keine.
Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre unterwegs als Künstler. Es sollten ja 2020 bei Jubiläen stattfinden. Was wären das für Jubiläen?
Ja, ich bin tatsächlich 40 Jahre on the road, wie man so schön sagt. 40 Jahre, das war 1980, habe ich meinen ersten bezahlten Auftritt gespielt. Also ich hatte vorher auf Klassenfesten und Partys schon gespielt, aber der erste bezahlte Auftritt mit Engagement, richtig, gebucht, war ich 80. In Bayreuth, im Jockel, in der Spitalkirche, in dem Studentenkeller.
Ja, das war Ziegenkäse.
Richtig.
Ja.
15 Euro übrigens. Ich hatte einen Partner dabei, den Andreas Hausmann, damals Andi und Sandi. Und wir haben 30 Euro sage ich schon, 30 Mark bekommen, jeder 15 Mark, aber Essen und Getränke frei. Und das war damals kaum mit Geld zu bezahlen.
Jetzt haben wir schon viel gesprochen, jetzt wollen wir ein bisschen Musik hören. Wir haben jetzt ein Lied, das heißt Fairness. Gibt es da eine Geschichte dazu?
Also dieses Lied Fairness, eine richtige Geschichte in dem Sinn gibt es nicht. Ich bin mit dem Lied lange schwanger gegangen, weil der Begriff Fairness ist mein Lebensmotto. Also ich habe keinen Satz, den man als Lebensmotto verwenden könnte, sondern ein Wort, Fairness. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich versuche jeden Tag fair zu leben. Ich sage nicht, dass es mir gelingt, immer. Aber es ist mein Ziel und mein Punkt, auf den ich zusteuere, weil Fairness, glaube ich, wäre ein Schlüssel, die Menschheit einen ganz großen Schritt weiterzubringen. Für mich gilt das natürlich auch für alle anderen Lebewesen, nicht nur für die Menschen. Fairness ist für mich das oberste Gebot, jeden Tag. Schaff's natürlich auch nicht immer. Und dann war der Gedanke, ein Lied darüber zu schreiben, der war immer da. Es hat nie geklappt. Ich habe viele weggeworfen, weggeschmissen oder gelöscht, wie man so schön sagt. Und dann kam die 2015 die Geschichte mit unseren Geflüchteten, wie man sagt, und dieser Hass, der denen entgegengebracht wurde, teilweise hat mich so traurig gemacht und so geärgert. Und dann ist mir das eingefallen, zu sagen, einfach der erste Eindruck hat es schwer, wenn er denn der letzte wäre. Und so ist dieses Lied dann entstanden. Und um dieses Lied herum habe ich dann die anderen Lieder gebastelt und geschrieben. Und dann wusste ich, das wird nicht nur ein Song, das wird ein Album. Tja, und das Album ist ja jetzt eben auch da. Fairness.
Und wer den Morgen kennt und wer den Abend kennt, der kennt noch lange nicht den Tag. Und wer die Wogen kennt und wer die Brandung kennt, der kennt noch lange nicht das Meer. Der erste Eindruck hat es schwer, wenn er denn der letzte wär, macht er uns zu glauben leicht, dass der erste Eindruck reicht. Doch jeder Eindruck mahnt uns an, dass er oft trügerisch sein kann, wenn in einem Mauer aus Lug und List nicht das Wort Fairness gemeißelt ist. Ba, 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 ba. Wer die Sprache kennt, der kennt noch lange nicht den Ton. Den guten Ton. Der erste Eindruck hat es schwer, wenn er denn der letzte wär, macht er uns zu glauben leicht, dass der erste Eindruck reicht. Doch jeder Eindruck mahnt uns an, dass er auch trügerisch sein kann, wenn eine Mauer aus Lug und List nicht das Wort Fairness gemeißelt ist. Ba, 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 ba. Sonne kennt und wer den Schatten kennt, der kennt noch lange nicht das Licht. Er kennt es nicht. Der erste Eindruck hat es schwer, wenn er denn der letzte wär, macht er uns zu glauben leicht, dass der erste Eindruck reicht. Doch jeder Eindruck mahnt uns an, dass er auch trügerisch sein kann, wenn in einem Mauer aus Lug und List nicht das Wort Fairness gemeißelt ist. Ba 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 ba.
Musik von Sandy Wolfram bei uns noch im Studio. Wir müssen uns jetzt ein bisschen über diesen Coronavirus unterhalten. Wann hat man denn als Künstler das erste Mal so richtig realisiert, dass es jetzt ans Eingemachte für die Kunst geht?
Also, dass es ans Eingemachte geht, das war dann irgendwann so dieser sogenannte Lockdown im März. Aber wir haben natürlich vorher schon gemerkt, durch diese Panikmache, dass viele Gäste einfach sich nicht mehr getraut haben, irgendwo hinzugehen, obwohl sie noch gedürft hätten. Und da ging ja das schon los, dass eben auch die Züge leerer wurden und alles. Das war schon, da war die Panik schon da. Da haben wir das schon gemerkt. Und als dann wirklich der Lockdown kam, war uns klar, jetzt ist vorbei. Da geht gar nichts mehr. Und dann mussten ja die Kneipen auch noch schließen. Dann wusste ich auch, es ist nicht nur im Moment vorbei, sondern auch die Kleinkunstbühnen, wenn die schließen, dann haben die auch keinen Bierverkauf mehr, keinen Brotzeitverkauf mehr, keine Konzerte mehr. Da bin ich mir ganz sicher, dass da wahrscheinlich 2/3 gar nicht mehr aufsperren werden. Und für uns Künstler ist es jetzt praktisch das absolute Berufsverbot. Also man muss es einfach so betiteln. Ja? Das ist auch keine Herausforderung. Das habe ich schon mal ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Es ist eine Katastrophe und es ist auch wahrscheinlich nicht unbedingt so gewollt gewesen. Das hat sich irgendwie verselbstständigt, weil es ja Kreise zieht, die keiner erahnen kann. Auch für die Brauereien, für die GEMA, also auch die GEMA lebt von Auftritten und von Musik der Künstler und alles ist zu, es gibt nichts mehr. Also ich habe immer ein bisschen Angst, weil es geht immer, also wenn man mal die Geschichte anschaut, und es irgendwo in der Geschichte wirklich in einem Staat richtig schief gelaufen ist, dann haben sie immer vorher die Künstler stumm gemacht. Und ich komme mir im Moment ein bisschen sehr stumm gemacht vor, weil es keine Möglichkeit mehr gibt, zu spielen.
Siehst du irgendwann die Chance, im Spätherbst vielleicht mal wieder auftreten zu können? Also wir reden ja auf der einen Seite über Lockerungen und über kuriose oder weniger kuriose Maßnahmen. Aber siehst du noch Chancen?
Also ich sehe natürlich Chancen. Also ich habe ja auch weniger Angst, jetzt sage ich mal ganz offen und ehrlich, vor der Corona als vor unseren Politikern. Wenn hier Fußball gespielt wird, die Schwimmbäder haben offen, aber ich darf in der Kleinkunstbühne keine 20, 30 Leute bespielen, dann stimmt ja die Verhältnismäßigkeit der Mittel schon lange nicht mehr. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann auch ein Politiker mal drüber nachdenkt, dass er vielleicht irgendwann mal einen Enkel hat, der heiraten will und das Ganze dann auch nicht funktioniert, ohne Musik, ohne alles. Dann kommen die vielleicht auch mal wieder zur Vernunft. Wenn jetzt nicht bald was passiert, dann ist Ende Gelände. Dann muss man das, die können ja nicht mehr überleben. Also weder die Künstler können überleben, noch die Wirte, die Kleinkunstbühnen. Das ist also so. Und die angedachten Hilfen, die funktionieren auch nicht, weil das ist, also mehr Fehler kann man eigentlich schon gar nicht mehr machen.
Warum?
Naja, erstmal war es am Anfang so, dass nur die Leute von der Künstlersozialkasse überhaupt was bekommen haben. Und das hat man dann korrigiert. Jetzt ist es so, dass also die Anträge so eine hohe Hemmschwelle haben, dass also ganz viele Kolleginnen und Kollegen von mir sagen, ich komme da gar nicht bis zum Schluss durch. Die Anträge gehen nur elektronisch, also online. Und dann fliegst du raus und dann funktioniert das nicht und das nicht. Also man kann auch so die Leute abhalten. Das machen ja andere auch gerne, Ämter und Behörden. Einfach die Hemmschwelle so hoch, dass man irgendwann sagt, naja. Und dann hieß es, ja, die GEMA soll was ausschütten. Das ist zwar irgendwo richtig, aber erstens geht es der GEMA jetzt gerade selber bereits schon schlecht. Und zweitens wurde auch da wieder vergessen, die GEMA ist ja nur für die Leute da, die komponieren und texten. Also für die Musiker, für die ausführenden Musiker, gab es wieder keinen Cent. Also das ist alles nicht durchdacht. Und wenn ich mir überlege, wenn unsere Politiker von allem so viel Ahnung haben wie davon, dann wundert mich, dass hier überhaupt noch was geht.
Wovon lebt dann jetzt ein Künstler?
Ja, von Hartz IV in der Regel. Von der Stütze, wie man so schön sagt. Oder hat halt Ersparnisse oder hat einen Ehepartner oder einen Lebenspartner, Partnerin, die sie durchführen. Ein Künstler hat im Moment wirklich außer Hartz IV keine Chance, an irgendwas ranzukommen. Es geht nicht.
Ist es jetzt einfacher, ein Solokünstler zu sein oder ist es dann doch gut, wenn man in einer größeren Gruppe unterwegs wäre? Was ist da so die Einschätzung?
Also der Solokünstler, wo ich gehöre ja dazu, ich gehe ja allein mit meiner Gitarre auf die Bühne, fühle ich mich jetzt dann schon etwas besser dran, weil natürlich, wenn die Abstände eingehalten werden sollen, eine Fünf-Mann-Band schon mal von Haus aus mehr Platz braucht als so ein kleiner Liedermacher, also klein bin ich nicht, aber Liedermacher allein, ich sage immer, zwei auf zwei Meter reichen mir auch. Und da ist die Chance vielleicht schon größer, irgendwo noch dann vielleicht mal spielen zu können oder zu dürfen, als oder eine Band hat es wirklich, also ganz schwer im Moment. Und wenn jemand die Musiker auch noch bezahlen muss, also dann ist sowieso vorbei. Das geht gar nicht mehr jetzt.
Ich muss nochmal auf die Frage kommen. Meinst du, dass Konzerte mal wieder voll werden, auch wenn vielleicht weniger Leute drin sind? Oder sagen die Leute, ach naja, wenn ich zum Abstand bin, das Flair ist nicht so, dann bleibe ich lieber daheim und höre die CD?
Ich glaube also, dass tatsächlich so ist, die Atmosphäre kommt mit diesem Abstand nicht und die Leute haben natürlich auch, solange die Panikmache betrieben wird, dann wollen die auch nicht in Konzertsäle gehen oder in kleine Kleinkunstbühnen gehen. Also ich denke, die Atmosphäre spielt eine ganz wichtige Rolle, die kann man nämlich nicht downloaden und insofern, solange es diese Bestimmungen gibt oder diese Abstandsregeln oder diese Beschränkungen, glaube ich, sehe ich schwarz. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich werde nicht vor Autos spielen.
Also keine alternative Form, wie jetzt letztes Wochenende in Bayreuth mit Autokino-Konzert.
Also für mich nicht. Ich brauche Menschen. Und Augenkontakt, Blickkontakt und eben die Atmosphäre. Und wenn ich vor mir ein Auto habe, dann habe ich keine Atmosphäre. Und also das ist... Das kann vielleicht eine Techno-Band machen oder. Nee, das ist, also für uns Künstler ist das nichts.
Also wird es auch kein Videokonzert geben, wie es manche schon probiert haben?
Nur ein Videokonzert, das ist nichts anderes, wie wenn ich im Studio sitze und meine Songs spiele. Das könnte man andenken. Nur es wird immer gerne vergessen, das zahlt ja keiner. Also ich kann mich jetzt hersetzen, kann ein Videokonzert geben und ein paar Leute freuen sich darüber und sagen, ey toll, ey, der kann's, ne, der ist ja gut. Und die anderen sagen, oh mein Gott, schon wieder der. Ja, das nützt mir alles nichts, weil es ja keiner bezahlt. Ja, also dann müsste dann schon Gagen dafür geben. Also insofern ist das alles nur Augenwischerei. Es soll jetzt, glaube ich, in Bayreuth ja auch sowas geben, so ein Forum, wo die Künstler dann ihre Songs reinstellen dürfen, sage ich, hallo, und wer, ja gut, was kriegen die pro Song und von wem? Nur damit ich gesehen werde, also ich meine, das können Schülerbands machen, um bekannt zu werden, okay, aber für uns Berufskünstler ist das Quatsch. Ich sag's mal, wie es ist. Augenwischerei und Quatsch.
Also ist auch der Fonds, den die Bundesregierung ja als Teilfonds gemacht hat, für Solokünstler, für alternative Kunstformen, aus deiner Sicht Humbug?
Naja, wenn es Bares gibt, ist das nicht Humbug. Dann ist es schon in Ordnung, wenn man rankommt an das Geld, dann kann man zumindest eine Zeit überbrücken. Aber wenn man natürlich sagt, wir zahlen das und das und das und die Künstler versuchen das irgendwie über den PC und es funktioniert einfach nicht oder wird dann eben schlicht abgelehnt oder es kommt als Antwort, sie haben schon mal irgendwo einen Antrag gestellt, der ist auch abgelehnt worden, also dürfen sie den gar nicht mehr stellen. Also man muss da mal, wenn man auf den Musikerseiten mal ein bisschen zugange ist, da ist Frust pur. Also sagen wir so, wenn jetzt alle Künstler plötzlich wieder auf die Bühne dürften, dann sollten die Politiker an den Abenden mal vorsichtshalber zu Hause bleiben.
Dann sind wir gespannt auf diesen Tag X. Du hast auch schon Konzerte absagen müssen.
Ja, sicher. Natürlich. Nicht nur eins. Viele.
Ja. Ein Anliegen war dir vorhin auch mal kurz über Bad Berneck zu reden. Was war da geplant?
Das deshalb eins von vielen, die ich absagen musste, weil auf der Romantikbühne in Bad Berneck, da wären zwei wunderbare Kolleginnen von mir mit aufgetreten, und zwar die Claudia Pohl aus Überlingen vom Bodensee und die Valentina König. Beides hervorragende Liedermacherinnen und Gitarristinnen und wunderbare Sängerinnen. Und da habe ich mich so drauf gefreut. Wir hätten zu dritt einen Abend gestaltet da oben. Und das ist natürlich nicht möglich. Das ist einfach schon im Vorfeld jetzt abgesagt worden, weil man hätte ja längst in die Werbung gehen müssen. Und wenn der Herr Söder dann sagt, nö, auch wisst ihr was, wir lassen noch zwei Wochen dicht, dann kann er die Plakate ins Altpapier kippen und das kann er sich nicht leisten. Also ist abgesagt worden, wir hoffen auf nächstes Jahr. Also es soll nachgeholt werden. Wer Claudia Pohl, Valentina König und meine Wenigkeit gemeinsam hören will, im nächsten Jahr, das ist dann der 26. Juni auf der Romantikbühne in Bad Berneck. Und da wollen wir mal hoffen, dass das dann auch klappt.
Drücken wir fest die Daumen, hören jetzt ein bisschen Musik, das Lied Menschenkinder. Worum geht's darin?
Um uns Menschenskinder. Also das ist eine Frage, die ist ein bisschen schwierig, weil der Song müsste für sich sprechen. Also es geht eigentlich darum, um es kurz zu machen, jeder hat seine Probleme, jeder glaubt, irgendwas nacheifern zu müssen, jeder ärgert sich über was, jeder freut sich über was, jeder versucht auch wieder den anderen vielleicht zu übervorteilen oder wie auch immer. Und am Schluss bleibt eigentlich nur eine Erkenntnis, wir sind alle Menschenskinder hier.
Ich frag mich, was ein Lied wohl bringt, wenn es niemand mehr singt, wenn es leise in seiner eigenen Zeit verklingt. Wenn die Sonne untergeht, wenn kein warmer Wind mehr weht, wenn der Aktienindex hoch am Himmel steht, dann sing ich mit dir, sing von der Sonne und dem Wind, davon, dass wir alle Geschwister sind. Du bist bei mir, ich bin bei dir. Wir sind Menschenskinder hier. Ich frag mich, wer sein Wort noch hält, wenn ein Versprechen nichts mehr zählt. Und wenn am Ende doch der Stärkere Recht behält. Und ich weiß nicht, wer dem Lügner vergibt und wer die Wahrheit liebt und warum zwei und zwei nicht fünf ergibt. Ich sing mit dir, sing von der Sonne und dem Wind, davon, dass wir alle Geschwister sind. Du bist bei mir, ich bin bei dir. Wir sind Menschenskinder hier. Und wer wohl nach den Kindern schaut, wenn keiner dem anderen traut, wenn der Mammon uns den Seelenblick verbaut, wenn der Lärm den Alltag hetzt und die Gier ihre Messer wetzt, dann weiß ich, dass nichts auf der Welt ein Lied ersetzt. Dann sing ich mit dir, sing von der Sonne und dem Wind, davon, dass wir alle Geschwister sind. Du bist bei mir, ich bin bei dir. Wir sind Menschenskinder hier.
wir alle Geschwister sind. Du bist bei mir, ich bin bei dir. Wir sind Menschenskinder hier. Wenn die Sonne untergeht, wenn kein warmer Wind mehr weht, wenn der Aktienindex hoch am Himmel steht, wenn der Lärm den Alltag hetzt und die Gier ihre Messer wetzt, dann weiß ich, dass nichts auf der Welt ein Lied ersetzt. Dann sing ich mit dir, sing von der Sonne und dem Wind, davon, dass wir alle Geschwister sind. Du bist bei mir, ich bin bei dir. Menschenskinder hier.
Bei uns ist immer noch Sandy Wolfram im Studio.
Stimmt.
Jetzt wollen wir uns ein bisschen über sein Leben unterhalten. Wie bist du denn überhaupt Musiker geworden?
Ja, jetzt würde ich mal ganz dramatisch sagen, ich wurde als Musiker geboren. Mhm. Also, das weiß ich auch nicht. Ich war halt immer musikbegeistert. Ich komme aus einer musikalischen Familie, wenn auch nicht aus einer Profifamilie. Aber mein Vater hat Klavier gespielt, meine Mutter hat gesungen. Meine Schwester hat Klavier gespielt, meine Oma hat Gitarre gespielt, ja, also das war schon immer in der Familie Musik ganz wichtig und vorhanden, aber ich habe später dann gemerkt, in dem Alter, wo man eben so ein bisschen anfällig wird für Musik, also ich war noch gar kein Teenager, dass es für mich schon mehr ist. Das hat mich schon richtig fasziniert. Und ich wollte dann auch immer gleich wissen, wie spielt er das? Was ist das für ein Instrument? Was ist das für ein Instrument? Und dann ging es eben so weit, bis ich wollte unbedingt eine Gitarre haben. Meine Eltern wollten mir ein Klavier und also Klavier gab es im Haus, Klavierunterricht bezahlen. Das hat mich natürlich damals überhaupt nicht interessiert, weil die Beatles nun mal Gitarre gespielt haben und nicht Klavier. Dann musste ich da ein bisschen kämpfen, dann habe ich irgendwann eine Gitarre gekriegt und dann habe ich mich hingesetzt und habe versucht, das alles nachzumachen. Bis ich dann anfing, selber zu schreiben. Das war aber spät, also auffällig spät. Ich glaube, ich habe mit 17, 18 meine ersten Selbstkompositionen verbrochen. Und das ist dann gewachsen und ja, und heute schreibe ich ja praktisch alles selber. Aber das war spät. Also wenn ich die Kollegen oder Kolleginnen höre, die haben schon mit 12, 13 Gedichte geschrieben, die sie dann vertont haben und so. Das war bei mir nicht der Fall. Da habe ich noch versucht, nachzuspielen.
Wann kam aber dann der Übergang vom Laienmusiker zum Profimusiker?
Das ist, ja, also ich habe den klassischen Weg bin ich gegangen, weil die Eltern immer gesagt haben, jetzt machst du erstmal dein Abitur und wenn du das mal hast, dann kannst du machen, was du willst. Als ich das Abitur dann hatte, hieß es, na jetzt musst du was studieren und dann kannst du machen, was du willst. Dann habe ich was studiert, dann habe ich auch in meinem Beruf noch gearbeitet und dann war ich aber nebenbei immer schon Musiker und ich habe viel Straßenmusik gemacht und bin durch Irland mit der Gitarre und hatte mir dann ein Tonstudio aufgebaut und dann kam der Moment, wo ich wusste, dann habe ich meine Frau kennengelernt und Familie war für mich auch immer ganz wichtig, eine eigene Familie zu gründen. Die richtige Frau war auch da und habe ich genau gewusst, so jetzt Familie, bürgerlicher Beruf und Musik geht nicht.
Was war das für bürgerlicher Beruf?
Ich bin Diplom-Sozialpädagoge. Und den habe ich auch ausgeübt bis 1990 noch. Aber dann wusste ich eben, eigene Familie gründen, Musik machen und den bürgerlichen Beruf, das geht nicht. Habe ich mich mit meiner Frau zusammengesetzt und dann hat sie gesagt, sie trägt das mit und da bin ich ihr auch unendlich dankbar, für immer und ewig. Dann habe ich das getan, wofür mich dann alle für völlig verrückt erklärt haben. Ich habe meinen Beruf gekündigt und habe gesagt, so ab nächsten ersten bin ich Musiker und das bin ich bis heute. Die Frau habe ich auch noch.
Hast du es jemals bereut?
Niemals, keine Minute, keine Sekunde habe ich es bereut, nein. Obwohl ich ein tollen Job hatte. Also ich habe über meinen Job in der JVA gearbeitet. Das war wirklich sehr interessant. Das würde ich auch eigentlich wieder tun, wenn es die Musik nicht gäbe. Hätte ich diesen Beruf sicherlich gerne auch wieder ergriffen. Aber ich musste mich nun mal entscheiden und dann war die Entscheidung für mich definitiv richtig.
Hat sich in den vielen Jahren dieses Profimusikers auch deine Musikrichtung vielleicht geändert? Hast du dich weiterentwickelt? Also manche fangen ja mit Volksmusik an, landen beim Schlager und irgendwann beim Rock oder umgekehrt.
Ja, also ich war nie beim Schlager und ich war nie bei der Volksmusik.
Das wollte ich jetzt auch nicht gesagt haben.
Also ob ich mich weiterentwickelt habe, das sollen vielleicht andere beurteilen. Aber es ging mir eigentlich wirklich von Anfang an um ein Zusammenwirken von Text und Musik. Dann liegt natürlich der Liedermacher nahe oder die Songwriter. Und was ich liebe, ist britischer Rock. Also britischer Rock ist für mich klasse. Die Amerikaner können es nicht so richtig. Das ist zu sehr plastik. Aber also, ich sage jetzt einmal The Who, The Kinks. Das sind schon Bands, die hauen mich schon um oder haben mich auch damals schon umgehauen als Kind oder als Jugendlicher. Und die liebe ich bis heute über alles und da spiele ich auch gern mal mit Freunden nach, aber nicht auf der Bühne, sondern mehr zum Spaß. Ich selber wollte einfach mit Gitarre und Gesang unterwegs sein und deswegen war ja auch meine 25 Jahre Gruppe vielseitig. Wir waren ja eigentlich, ja vielleicht waren wir ab und zu mal ein bisschen Folkrock gemacht, aber eigentlich waren wir Singer-Songwriter und haben die E-Gitarren ganz selten ausgepackt. Und das waren einfach Irish Folk und Liedermacherei in Deutsch, in Mundart. Das war es, was ich wollte. Und ich habe bis heute ein Problem mit Songs, die miserable Texte haben. Also deswegen kann ich auch an die Schlager nicht ran. Da gibt es Sänger und Sängerinnen, die sehr gut sind, muss ich zugeben. Die können richtig gut singen, haben tolle Stimmen. Dann machen die den Mund auf und nach dem ersten Satz muss ich wegschalten. Ich pack es nicht. Das tut mir leid, aber das kann ich nicht aushalten. Und deswegen, sorry, aber deswegen kann ich auch keine Volksmusik hören.
Gab es trotzdem in deiner Karriere so Meilensteine, wo du sagst, das war ein großer, wichtiger Karriereschritt?
Naja gut, als Kleinkünstler und Liedermacher ist ja, kommt man ja jetzt, sage ich mal, nicht in die Olympiahalle in der Regel. Aber für mich wichtig war erst natürlich die erste LP, die ich gemacht habe, 1983, das erste Mal eine LP zu machen und zu haben. Ist toll, die gibt es übrigens jetzt wieder auf CD als Bonus, mit Bonustracks. Das war ein ganz wichtiger Schritt, dann der Schritt zu sagen, ich bin jetzt Musiker, also den Schnitt zu machen, der mich ja auch finanziell erstmal ein Stück weit wieder zurückgeschmissen hat. Und dann natürlich die Einladung nach Moskau. Ich meine, das muss man natürlich schon erwähnen. Das war natürlich gigantisch. Also zwei Gastspiele im Kulturpalast in Moskau zu spielen, gibt es nicht viele, die das von sich behaupten können. Also bevor der Vorhang gefallen ist, das war ja noch zur eisernen Zeit. Also wir waren Staatsgäste und das war schon, gab es tatsächlich nur Uriah Heep, die Scorpions, vielseitig und noch jemand. Aber auf jeden Fall noch jemand. Mehr waren es nicht. Das war das Ost-West-Abkommen damals und wir hatten Glück und da waren wir da.
Sind es dann auch so die Konzertmomente, an die man sich immer noch gern erinnert?
Ja, natürlich. Das ist logisch.
Gab es auch so ein Konzert, wo man sagt, also das hätte ich am liebsten gestrichen, da nie wieder.
Oh ja, da gibt es viele. Da gibt es viele. Also man muss immer Abstriche machen, weil man natürlich als Kleinkunstmusiker ab und zu doch Gigs annimmt, wo man schon ahnt, dass das nicht unbedingt das künstlerische Highlight werden wird. Aber ich sag's ganz offen, die Gage stimmt. Und da muss man das tun. Und sonst funktioniert das Ganze nicht. Und wenn dann an dem Abend vielleicht ein anderer Auftritt rausspringt, weil dann jemand hört und sagt, Mensch, das ist ja klasse, das war ja heute Perlen vor die Säue, aber da und da, dann bin ich auch wieder zufrieden. Aber gibt's natürlich Abende, oder wo einfach zu wenig Leute da sind, oder keiner, oder wo ich merke, der Wirt oder der Veranstalter, dem ist das sowas von egal. Der hat überhaupt keinen Bock, aber ich muss durch, weil ich habe unterschrieben und dann mache ich das schon. Und das ist einfach so, aber damit kann man gut leben, muss man sportlich nehmen. Und dann gibt es die anderen Auftritte, ganz kleine Gage, aber fantastisch, wunderbare Leute, tolles Publikum, ganz tolle Veranstalter, interessante Menschen. Und da komme ich dann auch im nächsten Jahr trotzdem wieder.
Gibt es einen Song, wo man sagen kann, das ist mein Song, für den stehe ich, den will mein Publikum immer hören? Also wir haben schon über Reinhard May gesprochen. Da gibt es ja so 2, 3 Songs, die in jedem Konzert vorkommen müssen.
Ja.
Sonst würden die Leute, glaube ich, das Geld zurückfordern. Gibt es sowas bei dir auch?
Also ich stehe zu allen meinen Songs. Das ist schon mal das eine. Ich kann da wenig Unterschiede machen. Aber es ist natürlich schon so, wenn ich in der Gegend hier bin, der Bayreuth-Song muss raus, der Geisterfahrer muss raus und Napoleons Frühstücksei, das sind so diese Dinge, die das Publikum dann schon erwartet und die ich auch gerne spiele. Also das ist, damit muss ich leben oder will ich auch leben.
Du bist auch einer, der immer wieder gern in Mundart
textet
und singt. Warum?
Also für mich ist die Mundart ein Stilmittel. Ich muss ganz gleich dazu sagen, ich bin kein Mundartsänger wie zum Beispiel mein Kollege Wolfgang Buck. Der singt fränkisch. Oder Günter Stössel. Das ist völlig in Ordnung. Ich benutze die Mundart als Stilmittel. Es gibt Songs, die möchte ich in Mundart singen, weil ich der Meinung bin, das passt besser. Das passt zu dem Text, das passt zu der Situation, in der mir der Song durch den Kopf geschossen ist. Und deswegen singe ich dann trotzdem den nächsten wieder in Hochdeutsch, soweit es für einen Bayreuther möglich ist. Probiere ich Hochdeutsch, aber ich benutze es gern als Stilmittel. Also den Bayreuth-Song zum Beispiel in Hochdeutsch zu singen, das macht ja nur überhaupt keinen Sinn. Oder ich denke schon, ich bin Blade, das sind so Lieder, die gehören in Mundart gesungen. Aber das entscheidet für mich der Song selber, wie er gesungen werden will.
Warum ist der nächste Song, den wir jetzt hören, dann in Mundart? Man muss nicht immer irgendwas sagen.
Okay. Man muss nicht immer irgendwas sagen. Ja, das ist so ein bisschen so ein Feierabendgedanke, wo man sagt, Mensch, heute möchte ich einfach nur mal alle 4 von mir strecken. Ich will jetzt einfach bloß ein Bier trinken und mich in meine Ruhe haben. Und das ist so ein bisschen fränkisch auch. Und dann sage ich mir, mein Gott, jetzt Leute, man muss nicht immer irgendwas sagen. Lasst uns einfach mal leben.
Man muss nicht immer irgendwas sagen. Man muss nicht immer a message haben. Man muss nicht immer was erklären. Die rosa Brillen nicht zerstören. Man muss nicht immer was probieren. Und auch nicht immer was riskieren. Es muss nicht immer was passieren. Man muss nicht immer reagieren. Ich brauch halt bloß eine Sinfonie, eine wunderbare Melodie. Ich brauch halt einfach bloß ein Lied. Und wer will, der singt halt mit. Mehr brauch ich nicht, dann geht's mir gut. Mehr brauch ich nicht, dann lass ich los. Wunderbare Melodie. Ich brauch halt einfach bloß ein Lied. Und wer will, der singt halt nie. Es muss nicht immer dramatisch sein. Es kann auch einfach bleiben. Kann alten Wein aus neue Schläuch. Ich brauch bloß mich und ich brauch euch. Man muss nicht zu allem eine Meinung haben. Und auch nicht immer was dazu sagen. Ich will nicht immer diskutieren. Will nicht gewinnen, nicht verlieren. Ich brauch halt bloß eine Sinfonie, eine wunderbare Melodie. Ich brauch halt einfach bloß ein Lied. Und wer will, singt halt
halt nicht, mehr brauch ich nicht, dann geht's mir gut, mehr brauch ich nicht, dann lass ich los. Ich brauch halt bloß eine Melodie, ich brauch halt einfach bloß ein Lied. Und wer will, der singt halt nie.
Sandy Wolfram, heute bei uns bei Radio Ochsenkopf hier zu Gast. Wir haben heute schon viel gehört, auch wie so eine Idee für einen Song entsteht. Jetzt ist ja die Idee das eine, aber was kommt denn als nächstes? Dann erst der Text oder erst die Melodie oder geht es Hand in Hand?
Es ist sehr unterschiedlich. Bei mir ist es meistens so, dass ich im Kopf eine Idee über ein Thema habe, also den Inhalt schon ganz lose im Kopf verbreitet habe und damit rumlaufen, mir überlegt, Mensch, das könnte ein Song werden, das ist ein guter Text oder einen guten Refrain habe ich hier oder einen guten Reim. Und dann sitze ich irgendwann da und klimper auf der Gitarre oder übe auf der Gitarre und spiele einfach ohne zu singen, ohne alles und plötzlich merke ich, hoppla, da passt ja dieser Text drauf. Und dann kommt die Phase, wo man versuchen muss, eine Melodie und einen Text zusammenzubringen. Dass mir beides gleichzeitig einfällt, ich höre das immer wieder von Kolleginnen und Kollegen, das, bei mir ist das nicht so. Also ich habe Mick Jagger oder Keith Richards haben gesagt, ich habe Satisfaction geträumt, früh aufgewacht, fertig war's. Ja, ist mir leider noch nicht passiert, er wurde damit zum Millionär, ich bin noch keiner. Also ich bastel schon richtig rum. Ich habe Texte dann irgendwo und suche eine schöne Melodie dazu oder manchmal auch eine Melodie. Und dann versuche ich aus meinen Textstücken was zusammenzubauen, aber nie mit Gewalt, sondern das muss ich dann schon fügen. Aber es ist auch Arbeit dabei. Es muss sich reimen, es muss ins Versmaß passen. Also es ist nicht nur die Muse, die das macht. Ne? Da brauche ich schon auch Zeit, viel Zeit und ein bisschen Rotwein und meine Ruhe.
Wird es dann erstmal live ausprobiert oder wird es erst aufgenommen und dann sozusagen den Zensurgremium von Ehefrau und so weiter vorgespielt? wie läuft es ab? Also ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze wahrscheinlich.
Ja, ich bin der Typ, der die Songs erst schreibt und mehr oder weniger fertigstellt und dann auch aufnimmt. Und in der Zeit, wo die CD dann in der Mache ist oder bis die dann auf den Markt kommt, übe ich die Songs, sodass ich sie live spielen kann. Und in dem Moment, wo ich sie auf die Bühne bringe, ist die CD aber schon fertig. Das hat natürlich auch markttechnische Gründe, gebe ich ja zu. Was nützt es mir, wenn ich einen Song spiele und die Leute sagen, oh, der, wo ist denn der, wo kriege ich den? Und ich sage, gibt's nicht. Aber es passiert auch, wenn es irgendwo gut passt und ich habe den Song fertig, dass ich mal live spiele, das kommt schon vor. Aber der normale Weg ist anders. Die CD ist fertig und dann kommt es auf die Bühne.
Gibt es Songs, wo du sagst, also mein bester Song, den ich je geschrieben habe, und dann kommen alle und sagen, oh, ist das ein Scheiß-Song?
Also der beste Song, den ich je geschrieben habe, ich hoffe, der kommt erst noch. Nein, das ist mir eigentlich noch nie passiert. Also, dass der eine oder andere Song weniger gut angenommen wird, als ich das erhofft habe, das gibt's natürlich. Aber auch umgedreht, wo ich mir denke, na, also der muss, ob die den fressen. Und der wird dann irgendwie zum Liebling, das gibt's tatsächlich. Aber das lässt sich im Vorfeld eigentlich wirklich kaum feststellen. Also ich liebe meine Songs, sonst würde ich sie nicht veröffentlichen. Und mein Freund Colin Wilkie hat zitiert, den möchte ich mal zitieren, hat immer gesagt, wir machen die Lieder für uns. Und wenn wir uns an unseren Liedern erfreuen, dann ist das wunderbar. Und wenn sie noch jemand kauft, dann ist das nur die Marmelade auf dem Brot. Und das ist genau so, wie es ist. Ich freue mich natürlich, wenn jemand sagt, ja, den finde ich auch richtig gut. Aber ich freue mich auch, wenn jemand sagt, pass mal auf, den und den Song finde ich einen deiner besten, den ich längst vergessen hatte. Freue ich mich auch.
Wie lange arbeitest du an so einem Song von der ersten Idee, bis er fertig ist? Kann man das sagen? Gibt es da Songs, die sind, ich überspitze, nach 3 Stunden fertig und andere, wo man 3 Monate dran bastelt?
Es ist in der Tat sehr unterschiedlich, aber ich kann es so nicht in Worte fassen, weil ich ja sozusagen brutto arbeite. Also ich höre ja dann wieder auf und arbeite am nächsten Tag oder Woche später wieder ein Stück dran weiter. In der Zeit, als ich noch Kinder zu Hause hatte, muss man sehr flexibel sein. Da bin ich oft tagelang gar nicht dazugekommen, weiterzumachen. Und man müsste dann die Nettoarbeit sozusagen aufrechnen. Und da gibt's natürlich Songs, die flutschen wirklich gut raus. Und andere bleibe ich irgendwo hängen und komme an einer Stelle nicht weiter, weil der Reim nicht passt oder weil mir noch ein Vers fehlt oder und dann lege ich die erstmal in die Schublade und irgendwann fällt mir was ein und sage, ja, und das gehört zu dem Song und dann ist er fertig.
Also kann man wahrscheinlich auch nicht sagen, wie lange man an einem Album arbeitet.
Nein. Also ich habe das große Glück, dass ich ja nicht unter Druck stehe. Ich muss nicht bei einer Plattenfirma alle 2 Jahre ein Album abliefern, muss ich nicht. Und deswegen sammle ich die Songs und wenn ich genug Songs habe, die zusammenpassen und die ich es wichtig finde, sie zu veröffentlichen, dann mache ich daraus ein Album. Das kann 5 Jahre dauern, das war, glaube ich, der längste Abstand. Dann jetzt waren es 2 Jahre nur. Und also das ist für mich, Gott sei Dank, bin ich völlig frei. Und wenn ich Lust habe, das alles nochmal zu löschen, weil ich unzufrieden bin, dann tue ich das.
Habe ich das jetzt aber richtig verstanden? Also du sammelst deine Songs zusammen und machst dann ein Album und gibst dann ein Motto? Oder gehst du her und sagst, ich will jetzt über Liebe schreiben, über Corona und dann mache ich ein Corona-Album? Oder?
Nein, meistens ergibt sich das schon so, wenn man in einer gewissen Lebensphase steckt, dass man an einem Song, wie zum Beispiel jetzt an dem Fairness, habe ich wirklich gearbeitet und das ist eben ein ganz wichtiges Lied für mich. Und dann kommt einem die Idee und sagt, Mensch, da habe ich doch mal einen Song geschrieben, der passt ja genau in das Thema, dann holt man den wieder aus der Schublade, dann suche ich mir alte Bänder raus und sage, ja, da habe ich auch schon mal was begonnen. Also dann passt es irgendwann einfach zusammen. Und es sind ja keine Konzeptalben, also das heißt, die Songs sind jetzt nicht wirklich genau chronologisch aufeinander abgestimmt, aber sie haben schon irgendwo was gemeinsam. Ja, aber über Corona habe ich noch kein Album gemacht.
Es könnte ja noch kommen in den nächsten Jahren. Aber jetzt gibt es ein Album, das heißt 10 und 50.
Ja.
Warum 10 und 50?
Naja, 60 klingt nicht so toll, finde ich. Das habe ich. Das ist meine private Logik. Ne? Also wenn man älter wird, 57, 58, 59, 10 und 50 ist ja irgendwie logisch. Und dann habe ich das eben 10 und 50 genannt. Und das habe ich zumal mir selber eigentlich zum Geburtstag geschenkt, weil es ist ein Dreieralbum, kostet aber so viel wie eine normale CD, das war mir ganz wichtig. Und von diesen 3 CDs ist eine neu, mit neuen Sachen, Und die anderen beiden sind so von mir persönlich ausgesucht, die Songs, die mir wichtig waren, dass die da als Best-of sozusagen nochmal drauf sind.
Ist dieses Album schon auf dem Markt? Kann ich das kaufen?
Das kann man jetzt kaufen, überall. Ja.
Überall, wo es Musik
gibt. Wo es Musik gibt. Auch downloaden kann man es natürlich. Man kann es streamen oder eben auch als richtig echte CD kaufen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber jeder weiß, wo man im Netz die Dinger kaufen kann.
Ja, aber man kann auch in den lokalen Handel gehen und kann sie auch dort kaufen.
Ja, natürlich. Also ich sage immer, da wo es Paul McCartney gibt, gibt es auch mich. Hm.
Wir kommen so langsam dem Ende der Sendung entgegen. Ja. Jetzt kommen wir noch zu einem Lied, das heißt Eigenlob stinkt. Ja. Wahrscheinlich auch so eine Art Lebensmotto, oder?
Ja, das ist durchaus. Also ich habe festgestellt, dass ich als Kind gab es diesen Begriff Eigenlob stinkt, so bin ich groß geworden. Das gab es in der Schule, das habe ich auch von meinen Eltern gehört und unter Freunden beim Spielen. Überall, also wenn sich einer zu sehr in den Mittelpunkt geschoben hat und angegeben hat, dann haben wir gesagt, Eigenlob stinkt. Und jetzt habe ich festgestellt, dass die Kinder das gar nicht so tun, sondern das sind eigentlich mehr unsere Politiker und unsere Selbstdarsteller in den Medien, die permanent darauf aufmerksam machen, was sie denn alles schon Wunderbares getan haben. Und falls sie es noch nicht getan haben, dann werden sie es bald tun. Das ist eigentlich, egal welche Frage gestellt wird vom Moderator, es kommt erstmal eine Litanei an Eigenlob. Und das hat mich so geärgert und deswegen habe ich dann irgendwann diesen Song geschrieben, Eigenlob stinkt. Und dann ist mir aufgefallen, dass es natürlich auf mich selbst auch zutrifft und das ist dann der Schluss. Ich bin da auch nicht besser.
Galaxie vom Scheitel bis zur Sohle und vom Hintern bis zum Knie.
Ich weiß.
Nur der Dünnste hält deine Figur in Form. Alles muss wieder raus, dein Output ist enorm.
Ich weiß.
Du bist ein Kleiderhaken der Modeindustrie. Und auf dem Laufsteg lernst du das Laufen nie. Und du glaubst, sie nehmen dich mit in ihr Boot. Dabei lassen sie dich tanzen bei Wasser und bei Rot. Ich bin wenigstens jemand, der seine eigenen Lieder singt. Und mit diesem Lied hab ich bewiesen, dass es der Wolf immer noch bringt. Auch ich hab nie gelernt, mein Freund, Eigenlob stinkt.
Lass ausklingen hier, lass einfach ausklingen.
So.
Wunderbar, wunderbar.
Nochmal gemacht, damit's.
Das war sie schon, unsere Sendung am heutigen Dienstagabend bei Radio Ochsenkopf. Ich bedanke mich fürs Zuhören, habe aber an unserem Studiogast Sandy. Jetzt in der letzten Minute ist mir dann doch passiert. Sandy Wolfram,
ja.
Noch eine Frage.
Ja.
Wenn eine gute Fee heute käme und sagen würde, du hast 3 Wünsche frei, was wären das für 3 Wünsche?
Also eigentlich habe ich nur einen, der deckt die anderen mit ab. Ich würde die Fee bitten, dass alles, so wie es jetzt ist, noch ein bisschen so bleibt und dass ich noch so weitermachen kann, weil ich wirklich ein sehr privilegierter Mensch bin, glaube ich, und ein privilegiertes Leben führen darf und ich mich eigentlich sehr wohlfühle. Ich würde sie allerdings bitten, die Corona irgendwie zu löschen, aber ansonsten glaube ich, wenn alles noch einfach so weiterging, wie das jetzt ist, noch eine sehr, sehr lange Zeit, dann wäre ich sehr, sehr zufrieden. Mehr will ich eigentlich gar nicht haben.
Das lassen wir jetzt auch einfach so stehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Morgen gibt es die Sendung wieder als Podcast und als Download. Wenn Sie Wünsche und Anregungen haben, an redaktion@radio-ochsenkopf.de. Uns können Sie 24 Stunden hören und am 23. Juni das Kulturmagazin. Ich sage danke, aber das Schlusswort hat traditionell unser Studiogast Sandy Wolfram.
Ich sage natürlich auch danke. Ich danke für die Einladung und fürs Zuhören, sowohl fürs Zuhören meiner Songs als auch fürs Zuhören meiner Zwischenkommentare. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing. Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich? schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Denn du bist, wir kennen dich, doch nur Farb- und Pinselstrich. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.
Doch, für heute ist...